This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Es ist kurz nach 8:30 in Deutschland. Und in den USA erklärt sich Donald Trump zum Wahlsieger. Noch wird ausgezählt, aber amerikanische Medien melden, ein republikanischer Sieg ist sehr wahrscheinlich. Also Trump again. Wir haben uns bei 11KM die Nacht um die Ohren geschlagen, damit ihr jetzt am Morgen schon erfahrt, welche wichtigen Momente ihr verpasst habt, während ihr geschlafen habt. Mit dabei war Thorsten Teichmann vom BR, langjähriger Korrespondent in Washington, der genau weiß, was in so einer Wahlnacht alles passieren kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, mit einer Sonderfolge aus der US-Wahlnacht. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 6. November. Und wir starten mitten in der Nacht, kurz nach 1 Uhr morgens. Hallo Thorsten! Sag ich guten Morgen? Guten Abend. Morgen. Herzlich willkommen erstmal. Hallo! Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
So. Wahnsinn! Also unglaublich. Thorsten Teichmann hat Cupcakes gebacken, amerikanische, mit amerikanischen Flaggen. Das ist der Hammer. Vielen, vielen Dank, das ist ja schon mal super. Kann sich hier gleich in der Regie auch noch
sehen. Es wird eine Wahlparty.
Es ist eine Wahlparty.
Die wichtigste Entscheidung des Abends, die du treffen musst, ist, welche Chips wir zuerst aufmachen.
Ja, ist auch eine wichtige Entscheidung.
Wow. They're giant. And Dana,
wir haben jetzt hier den Fernseher an im Studio. Wir schauen amerikanisches Fernsehen, CNN und Fox. Und hier kommen auch schon die ersten Prognosen aus den ersten Staaten, Florida und Virginia. Es ist ja so ein Krimi heute, weil es so wahnsinnig knapp ist. Und eigentlich alle Experten sagen, man weiß einfach nicht, wer es wird.
Wir glauben, dass es wahnsinnig knapp ist.
Ja.
Weil die Umfragen sagen, dass es wahnsinnig knapp ist. Das Problem, was wir dabei haben, bei dieser Einschätzung, dass eigentlich die Umfragen bei den letzten beiden Präsidentschaftswahlen 2020 und auch 2016 ja falsch lagen.
Mhm.
Dass die Umfragen Trump immer unterbewertet haben.
Ja, was auch daran liegt, dass die Leute, die Trump wählen, einfach nicht so gerne mit Medien und Menschen, die Umfragen machen, sprechen, ne?
Oder was daran liegt, dass die Umfragen erstellen, im Grunde ihre Modelle verändern mussten, weil ihre Modelle einfach nicht mehr die sehr stark zersplitterte und sehr stark in Lager aufgespaltene amerikanische Gesellschaft dargestellt haben. Und insofern ist halt auch diesmal die Frage, also entweder ist wieder diese Unterbewertung des Trump-Lagers in diesen Umfragen drin gewesen und es wird ein ganz klarer Sieg. Oder ist es womöglich so, dass sie überkorrigiert haben?
Aus Sorge, die Trump-Wähler wieder unterrepräsentiert zu haben.
Genau, also irgendwie musst du ja nachsteuern. Aber von dem, was wir jetzt wissen, Victoria, ist es im Moment so, dass die Sachen, die jetzt schon entschieden sind, eigentlich ganz klar sind. Also Vermont ist jetzt schon an Harris gegangen, okay, an die Demokraten, das war klar. Kentucky an Trump, auch da hat sich jetzt niemand drüber gewundert. Das heißt, diese beiden Staaten geben uns im Moment noch keine Aussage darüber, wie der weitere Abend für uns verläuft, außer dass ich jetzt mal wieder Chips essen muss.
Es wird eine spannende Nacht. Glaubst du eigentlich, es ist auch eine historische Nacht?
Ich finde, es ist schon so geübt.
Mhm.
Es ist im Grunde nach 2016 und 2020 die dritte Wahl, in der es einfach wahnsinnig, in der es einfach wahnsinnig dunkel ist. Also in der wirklich auch dem Wähler klargemacht wird, es geht um alles, es geht um den Fortbestand der Demokratie, es geht wirklich auch durch die Auftritte und durch das, was man sich alles anschauen konnte, dieser Eindruck entstehen kann. Also wenn das jetzt schief geht, dann haben wir kein Land mehr. Oder wenn das jetzt schief geht, dann ist die Demokratie am Ende. Und dieses Empfinden, glaube ich, ist für ein Land, was am Ende des Tages einer Wahl eigentlich wieder zusammenkommen soll, ganz schön schwierig.
Es ist jetzt 2 Uhr und in diesem Moment schließen die Wahllokale in Washington D.C. Da ist Ralf Borchert vor Ort.
Hallo.
Hallo nach Washington.
Aber Washington D.C. ist ja unbedeutend, was. Es ist kein Swing State.
Es ist zwar kein Swing State, aber trotzdem die Hauptstadt. Was erlebst du denn vor Ort an diesem entscheidenden, vielleicht historischen Tag in Washington?
Es herrscht so eine gewisse Anspannung den ganzen Wahltag. Zum einen Schlangen vor den Wahllokalen, wo die Leute locker drauf sind, die unterhalten sich da, vertragen sich gut. Aber man hat schon auch gespürt an den Absperrungen, den Sicherheitsmaßnahmen auch hier in Washington, welche Anspannung in der Luft liegt. Rund ums Weiße Haus, ums Kapitol, um den Wohnsitz von Kamala Harris und vor allem um die Howard University, wo jetzt dann die Wahlparty des Harris Headquarters und von Kamala Harris persönlich stattfindet.
Sind denn die Abstimmungen bisher friedlich verlaufen oder gab es da schon Zwischenfälle?
Es gab kleinere Zwischenfälle. Es gab beispielsweise Bombendrohungen, anonyme, die sich aber sehr schnell als Fake-Drohungen herausgestellt haben. Die Sicherheitskräfte haben das untersucht. Es wurde nirgends Sprengstoff gefunden. Es war in mehreren Wahllokalen in Georgia der Fall. Da wurden Wahllokale circa 30 Minuten evakuiert, geschlossen. Aber diese Zeit wird nun dort in diesen Wahllokalen nachgeholt. Die bleiben also ein bisschen länger offen. Und an einer anderen Stelle ist zum Beispiel die Software von den Wahlmaschinen ausgefallen eine Zeit lang. Aber auch das konnte ausgeglichen werden. Da hat man dann wieder zu Papier und Stift gegriffen. Und irgendwann hat es auch wieder funktioniert. Und auch da wird die fehlende Abstimmungszeit durch diese Ausfälle nachgeholt und hinten drauf gerechnet.
Ja, diese Bombendrohungen, die sollen aus Russland gekommen sein. Aber nicht nur Sorge vor Gewalt von außerhalb gab's, sondern in einigen Wahllokalen auch sogenannte Panic-Buttons, über die das Personal dann die Polizei alarmieren kann, wenn es dort zu Ausschreitungen kommt oder zu Gewalt mit Wählerinnen und Wählern. Weißt du, ob das bei dieser Wahl stärker ist als sonst?
Ich habe das selbst erlebt in Georgia, dort war ich vergangene Woche unterwegs. Ich habe mit einer Wahlleiterin gesprochen, die mir berichtet hat, dass sie Sicherheitstrainings alle durchlaufen mussten, also alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, dass es solche sogenannten Panic-Buttons, Notfallknöpfe, Panikknöpfe, wenn man sich bedroht fühlt zum Beispiel, gibt.
You know, we've gone through a lot of extensive training, de-escalation training, to handling substances that could be dangerous. Some counties are putting in panic buttons for their poll workers.
As of today, aber wie gesagt, unter dem Strich, bisher, noch sind ja nicht alle Wahllokale zu in sämtlichen Bundesstaaten, ist es relativ ruhig geblieben und diese Wahlen sind einigermaßen glimpflich, sicher, frei und fair auf jeden Fall, sagen die Wahloffiziellen bisher abgelaufen.
Wir bleiben diese Nacht wach und schauen, welche Prognosen es gibt. Ralf, ich hoffe, du hast auch ordentlich Kaffee dabei und hältst dich wacker.
Ja, ich habe 3 Stunden Schlaf irgendwann eingeplant und hoffe, dass es dazu auch kommen wird, bevor dann die nächsten Live-Gespräche wieder.
Das hoffe ich auch für dich, dass du die bekommst. Vielen Dank dir schon mal.
Sehr gern.
Jetzt gerade ist es so ungefähr 2:20 und die Wahllokale schließen und auch der wichtige Staat Pennsylvania, da sind jetzt die Wahllokale schon zu.
Genau, bis auf den einen, wo ja die Software versagt hatte. Es gibt die Computer, diese Wahlcomputer und in jedem Bundesstaat ist das auch wieder anders. Also manche scannen nur die Wahlzettel ein, bei anderen drückst du auf einen Knopf auf dem Rechner selber. Und da hat offenbar eine Software versagt. Das ist gar nicht so unüblich.
Das Spannende bei dieser Wahl ist ja eigentlich, dass es im Prinzip nicht eine große Wahl ist, sondern ganz viele kleine in den einzelnen Staaten. Und dieses amerikanische Wahlsystem macht es ja so spannend und auch so anders als in Deutschland, ne?
Ja, es ist komplett anders. Also es ist wirklich aufgeteilt nach den Bundesstaaten. Aber das bedeutet nicht, dass derjenige, der die meisten Stimmen in gesamten USA hat, gewählt wird, sondern es wird derjenige gewählt, der die meisten Wahlmänner und Wahlfrauen auf sich vereinigen kann. Und in den Bundesstaaten gilt das Prinzip, the winner takes it all. Das heißt, wenn zum Beispiel in Pennsylvania am Ende dasteht, dass Harris 51% hat und Trump 49, der bekommt trotzdem Harris alle Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen, nämlich 19 oder andersrum.
So we are counting down the minutes to the next poll closing and there you see the race to 270 ticking up on the former president's side at 32-3 for Vice President Harris as the states are called.
We will continue to see that plus Washington D.C., including New Hampshire, Illinois, Tennessee, Florida.
And there you see it full screen as we start to fill in this map. Little by little, we're going to get closer to 270. Remember, there's.
Und deswegen schauen wir heute auf gewisse Bundesstaaten und nennen die auch Swing States, weil wir da besonders unsicher sind, für welche Partei die sich diesmal entscheiden.
Genau, bei vielen Staaten ist es halt schon vorher klar, die wählen sozusagen traditionell entweder Republikaner oder Demokraten. Aber es kommt eben genau auf die an, bei denen es nicht so klar ist, die Swing States oder Battleground States werden die ja jetzt auch manchmal genannt. Stimmt ja auch ein bisschen, da findet der Wahlkampf zumindest besonders krass statt.
Richtig, also du sagst gerade, es gibt Staaten, die sind entschieden und da haben wir jetzt zum Beispiel schon wieder Zahlen von Fox News gerade bekommen. Mhm. Also es hat sich schon wieder was entwickelt. Wir haben zum Beispiel, Florida ist jetzt schon entschieden, geht an Trump. Wir haben Mississippi entschieden, geht an Trump. Wir haben hier Oklahoma entschieden, geht auch an Trump. Und wir haben dann aber Illinois zum Beispiel, das geht an Harris, auch ganz klassischer demokratischer Staat. Also bisher noch keine Überraschung bei diesen Bundesstaaten. Nirgends, wo wir sagen, ah, das geht in die eine oder die andere Richtung, da können wir eine Tendenz ablesen. Mhm. Okay.
Sind die scharf?
Nee, aber die sind so ein bisschen, da ist der Geschmack irgendwie so ein bisschen infused. Das ist so, ja, okay, nee, ich mach nur halb voll da die Schale wieder mit denen.
Okay,
da müssen wir nochmal drüber reden. Aber die gehören ja auch zu der Guacamole, insofern vielleicht zusammen.
Ja, vielleicht kann man die zusammen, vielleicht schmeckt dann die Guacamole auch besser mit denen.
Wir gucken nur
Wir
Fox.
Schauen die ganze Zeit Fox. Wir haben die letzte, also wir haben von CNN irgendwann umgeschaltet und dann habe ich gesagt, sollen wir nochmal auf CNN schalten, aber ja. Thorsten ist ganz strikt dagegen.
Total.
Wieso willst du lieber Fox gucken?
Ich weiß nicht, ich finde es spannender, wie es dargestellt wird. Das interessiert mich.
Findest du ein bisschen bunter, knalliger oder?
Naja, sind ja bei dieser Wahl insgesamt nicht schlecht. Die waren vor 4 Jahren auch nicht schlecht, wie sie das gemacht haben. Und erstmal ist das wirklich der Newsbereich von Fox, der wirklich auch Nachrichten macht, wo Leute sitzen und Zahlen durchgehen und genauso hart die Zahlen versuchen, als schnellster zu haben wie bei AP oder bei CNN.
Mhm.
Und tatsächlich sind die Zahlen, die wir immer sehen, wenn du da guckst, da drüben können wir schon wieder sehen, also jetzt um kurz vor 3 deutscher Zeit, hat Trump eben schon 111 Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen und Harris 72.
Ja, und wir schalten immer mal wieder hin und her zwischen CNN und Fox News. Und auch gleich mal wieder nach Amerika.
Das kommt drauf an, wer die Fernbedienung hast. Oder im Moment hast du
sie. Ich habe die Fernbedienung.
Ja, egal.
Du kannst sie auch haben. In einen der umkämpften Swing States schauen wir jetzt, nämlich nach Nevada im Westen der USA. ARD-Korrespondent Sebastian Hesse ist da. Höre ich schon was? Hallo?
Ja, ist da. Ich höre. Hallo.
Hallo, hier ist Victoria und bei mir ist Thorsten Teichmann von BR24.
Hallo Sebastian.
Hallo. Thorsten, mit vielen alten Zeiten, ja, könnte man fast
auch
sagen.
Bei unserer kleinen Wahlparty hier in unserem Studio in München. Es ist 3 Uhr hier bei uns. Wie viel Uhr ist es in Nevada, Sebastian?
In Nevada ist es 6 Uhr abends. Wir hinken ja 3 Stunden hinter der Hauptstadt, hinter der Ostküste. Mhm. Und deshalb wird hier auch noch gewählt. Die Wahllokale schließen noch nicht.
Ja, Sebastian, Nevada ist ja einer der umkämpften Swing States, um die es heute geht. Aber Nevada ist der kleinste. 6 Stück sind da nur zu holen. Sebastian, wieso bist du dann ausgerechnet nach Nevada jetzt zur Wahl?
Ja, die 6, die klingen so klein, aber bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, da würde es mich gar nicht überraschen, wenn ausgerechnet diese 6 wahlentscheidend sind. Das sollte man nicht kleinrechnen. Hier zählt wirklich jede Stimme oder jede Wahlmann-Wahlfrau-Stimme.
Die Wahllokale sind ja noch nicht geschlossen bei euch. War da bisher ein großer Andrang?
Ja, absolut. Ich war ja in dieser Polling Station an der großen, in so einem Community Center, also so einem Bürgerzentrum hier in Carson City mit wahnsinnig langen Schlangen von den Menschen, die ganz früh ab 5.30 Uhr schon dort waren, um ihre Stimme abzugeben, habe mich natürlich auch mit dem Wahlleiter dort unterhalten und der gesagt, sind Record Numbers, also Rekordzahlen, die verzeichnet wurden. Und das vor dem Hintergrund, dass hier in Nevada auch ein Rekord gebrochen wurde, was das sogenannte Early Voting betrifft. Das ist also die Möglichkeit, in einem Wahllokal, also nicht Briefwahl zu machen, sondern in einem Wahllokal schon vorher die Stimmen abzugeben. All das deutet hin auf eine hohe Wahlbeteiligung in diesem Jahr, zumindest hier in Nevada. Doch was das heißt für den Wahlausgang, ob man da schon was rauslesen kann, Cassandra-artig, da wollen die Demoskopen noch nicht so richtig mitspielen.
Wenn ich an Nevada denke, dann denke ich erstmal an Las Vegas und sonst an Wüste. Sag uns doch mal, was ist das für ein Staat? Welche Menschen, Wählergruppen leben da und was sind deren Themen?
Ja, also Las Vegas fällt tatsächlich ein bisschen raus. Das ist auch die größte Stadt und die Stadt mit dem höchsten Latino-Anteil. 35% der Menschen dort sind Einwanderer aus lateinamerikanischen Ländern und das merkt man auch sehr stark. Und das zweite ist, dass hier eine sehr starke Gewerkschaft zu finden ist, die Culinary Workers, die vertreten alle in der Gastronomie Beschäftigten. Also das sind ja natürlich in einer Stadt wie Las Vegas alle, die in den Casinos arbeiten, in den Restaurants arbeiten, in den großen Hotels arbeiten. Und diese Gewerkschaft hat sich ausdrücklich für Kamala Harris positioniert und hat auch Straßenwahlkampf gemacht, so an Türen klopfen für die demokratische Kandidatin, obwohl Trump sie sehr umworben hat. Er hat ja mit diesem Versprechen unter anderem gelockt, dass künftig auf Trinkgelder keine Steuern mehr zu entrichten sein sollen. Und das darf man nicht unterschätzen. Viele Menschen hier leben hauptsächlich von den Trinkgeldern, wenn sie in Restaurants oder in Kneipen, in Bars arbeiten.
Ja, vielen Dank dir, Sebastian. Bleibt mir nur zu sagen, viele Grüße nach Nevada.
Dankeschön.
Wollen wir noch mal gucken? Wir haben es jetzt bei uns hier, 3.15 Uhr gleich.
Ja.
Und dann gucken wir doch mal, es sind nämlich jetzt schon wieder so ein paar Bundesstaaten dazugekommen. Also im Moment die Republikaner mit Trump eindeutig im Lead. Trump im Moment 178 Wahlfrauen und Wahlmänner auf sich vereint. Kamala Harris 113. Bei Trump jetzt so wichtige Bundesstaaten wie Texas. Also da eindeutig geht an die Republikaner.
Ja, also das heißt, momentan liegt Trump vorne von den Stimmen her, aber das heißt eben noch nicht so viel, weil das auch die Staaten sind, bei denen man davon ausgegangen ist, dass die republikanisch wählen.
Ich glaube, so kann man das im Moment sagen, ja.
Ja.
I would say, just looking at Georgia a moment ago, Fulton County looks to be somewhat similar. Victoria, ich habe jetzt den Überblick nicht ganz. Georgia ist in welcher Zeitzone? Ich gucke nach. Zeit in Georgia. So, rechnen wir mal.
Ich guck auch.
Weil wenn ich rechne, dann rechne ich falsch um die Zeit. Das kannst du auch.
ich auch.
In Georgia ist es 21.54 Uhr und bei uns ist es kurz vor vier. Und da wird gezählt, ohne Ende.
Und bisher gibt's noch nicht so viele Überraschungen, außer vielleicht, dass Virginia noch relativ knapp aussieht.
Virginia sieht knapp aus. Das haben wir gerade auch bei CNN nochmal gesehen, die durchaus nochmal überlegt hatten, wie schaute das vor vier Jahren aus. Mhm. Und die haben auch bei anderen Bundesstaaten nochmal gesehen, dass die Zustimmung zu Trump zu dem Zeitpunkt jetzt höher liegt als vor vier Jahren. Aber das heißt noch nichts. Und wir wissen, dass es in Virginia relativ viele Stimmen von Early Voting gab, also Leute, die schon vorher zur Wahl gegangen sind. Mhm. Bin gespannt, was dann Briefwahl noch sagt. Also das wird dort auch nochmal eine Rolle spielen. Wir sitzen hier eben auch wirklich sehr gespannt und schauen uns das hier in unserem Wahlparty-Wohnzimmer-Studio 11KM an. Chips sind noch da.
Ja.
Soll ich nochmal nachlegen? Was ist jetzt dein Interesse? Wo bist du, eher bei Chips oder bei Cupcake? Was muss ich nochmal nachlegen jetzt an der Stelle?
Ich glaube Chips, weil okay. Den einen Cupcake hier, den esse ich gleich noch.
Der ist deiner.
Ja, ich finde es wirklich wahnsinnig nett, dass du extra gebacken hast und dann auch noch mit Fähnchen.
Du hast gesagt, eine Party.
Wir schalten jetzt nochmal nach Washington. Katrin, hallo, hörst du uns schon?
Ja, hallo, ich bin da, selbstverständlich.
Hi, hier ist Victoria zusammen.
Hi, Victoria.
Zusammen mit Thorsten Teichmann, der hier bei mir im Studio ist.
Hallo,
hi,
Katrin Brandt. Teichmann.
Wir gucken hier gemeinsam CNN und Fox und fiebern ganz gespannt mit. Bei uns ist es jetzt vier und bei dir in Washington ist es kurz nach 10 Uhr abends, die Auszählung der Stimmen läuft. Und jetzt guckt die Welt ja nicht nur darauf, wie diese Wahl ausgeht, sondern auch, wie das Ergebnis angenommen wird. Also Donald Trump und seine Anhänger, die haben ja das Ergebnis der letzten Wahl immer wieder in Frage gestellt. Katrin, was ist dein Eindruck? Werden da jetzt im Laufe des Abends nochmal gezielt deutlich Zweifel gesät?
Also was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass er an zwei Stellen sich eingeschaltet hat. Das eine, das kennen wir schon von vor 4 Jahren, er hat behauptet, dass speziell in Philadelphia, das ist die größte Stadt in Pennsylvania, es massiven Betrug gebe. Da haben sich jetzt schon auch der Staatsanwalt des Staates gemeldet. Und er hat gesagt, das sei komplett unbegründet. So, und das macht er ja nicht ohne Grund, dass er genau in diesen Städten behauptet, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht.
Okay, also das heißt, hast du das Gefühl, dass jetzt auch nochmal am Wahltag da nochmal nachgelegt wird in Sachen Zweifel säen?
Also bis auf diese beiden Fälle haben wir bis jetzt nichts gehört. Bis jetzt hat er sich noch nicht gerührt. Und die Frage ist, was macht er dann in dieser Situation? Wird er sich tatsächlich schon wieder frühzeitig zum Sieger erklären? Arizona beispielsweise, besonders umkämpft, hat noch nicht mal angefangen auszuzählen. Ich denke mal, dass jetzt da vielleicht die Wahllokale langsam zumachen.
Wird Donald Trump seine mögliche Wahlniederlage akzeptieren? Oder ist das der Hinweis darauf, dass er ohnehin ein Ergebnis nicht anerkennt? Kennen wird.
Also er hat, als er heute, also bei mir ist ja noch Dienstag, wählen gegangen ist in West Palm Beach, ist er das auch von Journalisten gefragt worden, ob er denn das Ergebnis der Wahl anerkennen würde, wenn er verliert.
Didn't concede the election in 2020 when you lost. They're concerned that if you lost this election, you wouldn't concede again. What do you say to those people?
I think they're crazy. If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it.
Dann hat er relativ großspurig, sage ich mal, gesagt, ja, selbstverständlich würde er das Ergebnis der Wahl anerkennen, auch wenn er verloren hat, wenn es denn eine faire Wahl gewesen ist.
And I think it's, well, so far I think it's been fair. I think there's been,
soweit er es jetzt beurteilen könne, sei die Wahl fair. Aber mit den Erfahrungen, aufgrund der Erfahrungen, die wir mit Donald Trump gemacht haben, können wir natürlich uns zurechtreimen, was er jetzt speziell mit fair meint. Fair im Sinne von, er hat die Wahl gewonnen. Er hat auch bei der Stimmabgabe sehr deutlich gesagt, seine Quellen sagen, die Republikaner haben eine solide Führung, es sieht sehr gut für sie aus. Also er streut zum einen, dass die Stimmabgabe zugunsten der Republikaner abläuft. Er streut, dass die Demokraten das Interesse haben zu betrügen. Und ne, wie gesagt, damit legt er jetzt also schon mal sich selber eine Rampe für die nächsten Tage.
Ja, krass. Donald Trump, diese Aussage, die finde ich so bezeichnend. Ne? Auf die Frage, ob er die Wahl akzeptieren wird, sagt er ja, wenn die Wahl denn fair abgelaufen ist. Und da ist ja schon quasi das argumentative Hintertürchen drin, das dann anscheinend noch zu seinem Ermessen ist, ob das jetzt fair war oder nicht.
Genau, also er streut damit sozusagen Unsicherheit oder er setzt eben darauf, dass eben auch seine Anhänger und Anhängerinnen der Meinung sein, es könnte etwas schieflaufen und bestärkt sie darin nochmal. Es ist ja tatsächlich so, dass eine Mehrheit der Republikaner nach wie vor der Meinung ist, dass er eigentlich die Wahl 2020 gewonnen hat. Und diese Zahl ist eher größer geworden als kleiner nach der Wahl 2020. Und man muss vielleicht nochmal überlegen, warum er das macht und was versucht er damit? Er versucht natürlich damit auch zu mobilisieren.
Donald Trump hat heute am Wahlabend auch auf die Frage, ob er seinen Anhängern denn sagen soll, sie sollen nicht gewalttätig werden, gesagt, das müsse er denen gar nicht sagen.
I don't have to tell them that. I don't have to tell them that, that there'll be no violence. Of course there'll be no violence. My supporters are not violent people.
Naja, er greift diese Frage der Journalisten auf und spielt halt damit. Auf der anderen Seite sagt er eben, sie sollen besonders aufpassen, dass eben kein Wahlbetrug passiert. Und er sagt sozusagen, ne, die Leute sollen also ganz vorsichtig sein an diesem Tag. Das alles spielt mit den Gefühlen und den Emotionen, die an diesem Wahlabend und in dieser Wahlnacht eine Rolle spielen, mit den Sorgen, die Menschen, die seine Anhänger, aber eben auch Demokraten haben. Und jeder hängt nun an seinen Lippen.
Ja.
Das kann er ja sehr gut. Ich sage nochmal, runterkochen, abwarten, was das Ganze bringt. Und wir werden darüber berichten, was als nächstes passiert. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, das hat sich einfach bewahrheitet. Und es ist nicht eindeutig, wie dieser Abend ausgeht. Im Moment sieht es nach einer Führung für Trump aus, aber das ist wirklich zu früh, um das zu sagen. Also das wird nach wie vor eine spannende Nacht.
Ja, und das bedeutet, je knapper es in den anderen Staaten ist, auch in Wisconsin und Michigan, desto mehr kommt dann alles am Schluss auf Pennsylvania an.
Genau, je knapper es da ist. Aber ich merke eben im Moment, diese drei Staaten, die sozusagen der Weg für sie gewesen wären oder sind, dieses Rennen für sich zu entscheiden.
Für die Demokraten.
Für die Demokraten, die sehen im Moment sehr stark für die Republikaner aus.
Mhm. Leading in Georgia by 136,000 votes in change at 51% to 48%. Es ist Viertel vor sechs ungefähr deutscher Zeit und jetzt schauen wir nochmal auf die Karte, die sich langsam einfärbt, Staat für Staat, blau oder rot, und da sieht es schon ziemlich rot aus, ne?
Ja, wir können zumindest im Moment sagen, dass einer der Swing States, also einer der Bundesstaaten, die sehr umkämpft sind, die sowohl an die Demokraten oder die Republikaner gehen könnten, in dem Fall von North Carolina an die Republikaner gehen und damit Trump seinem Ziel, nämlich mindestens 270 Wahlmänner und Wahlfrauen aus sich zu vereinen, einen Schritt näher gekommen ist und Kamala Harris durchaus zittern muss.
Okay, also das ist jetzt einer dieser Swing States. Kann man da schon was Generelles sagen?
Da wäre ich halt total vorsichtig, nach wie vor. Denn es gibt diese Briefwahlstimmen nach wie vor. Mhm. Da hatten wir immer in den letzten Jahren gesehen, die sind eher demokratische Stimmen, weil Demokraten eher früher schon sozusagen ihre Stimme abgeben, Briefwahlunterlagen anfordern. Vielleicht ist das noch auch Nachwehen aus der Pandemiezeit von der letzten Wahl. Weiß ich auch nicht, ob man das genau übertragen kann. Aber ich würde tatsächlich abwarten. Das kann sich noch ändern, aber die Demokraten und Frau Harris müssen sich Sorgen machen.
7% of the vote. Donald Trump is ahead of her by more than 206,000 votes. That's with 83% of the estimated vote in. That's Pennsylvania. Battleground Michigan, Donald Trump up 51.3% of the vote. Hello. Hallo, Julia Kastein in Washington.
Hallo, grüß dich.
Hi, hier ist es kurz vor 6:30 morgens. Bei dir in Washington D.C. ist ja gleich 1:30 in der Nacht.
Jawohl.
Ja, und da in Washington, da ist ja auch die Wahlparty von Kamala Harris. Weißt du, wie da gerade die Stimmung ist bei Harris in Washington, während Trump und die Republikaner aktuell vorne liegen?
Ja, ich bin ja leider im Studio und kann deshalb nicht direkt dabei sein, aber die Kollegin, die vor Ort ist, die hat gerade berichtet, dass die Stimmung jetzt doch kippt bei den Tausenden von Harris-Anhängern, die sich da vor ihrer Alma Mater, der Howard University, das ist ja eine schwarze Universität, da hat sie 86 ihren Abschluss gemacht, die sich da versammelt haben und den ganzen frühen Abend sehr fröhlich gefeiert haben. Jetzt in den letzten Stunden, das hat sie ganz kurz geschrieben, ist doch die Stimmung ein bisschen gekippt, weil viele sich doch Sorgen machen, ob ihre Kandidatin noch eine Chance hat, diese Wahl wirklich für sich zu entscheiden.
Und eine Gruppe, die bei dieser Wahl besonders wichtig ist und die besonders Kamala Harris viel gerungen hat, sind die Frauen. Es ging viel um Frauenrechte, um Abtreibungsgesetze. Lässt sich da was sagen über die Stimmung von den Frauen bei den Anhängern von Harris?
Na, ich glaube, da wird es so gehen wie bei den Anhängern insgesamt. Sie hatten große Hoffnungen und wenn sich jetzt herausstellt, dass die vielleicht vergebens sein könnten, und ich sag gleich dazu, wir wissen das ja noch gar nicht. Ne? Es ist noch nicht völlig ausgezählt, aber sie muss jetzt eben Pennsylvania, Michigan und Wisconsin unbedingt gewinnen, wenn sie das Rennen noch machen will, und die Chancen werden also sozusagen kleiner. Sie hat nicht mehr so viele Wege wie vorher, aber es ist noch keinesfalls entschieden, also auch viel zu früh, um jetzt schon irgendwie den Abgesang zu wagen.
Mhm. Ja, und hast du denn viele Frauen vor den Wahllokalen gesehen heute oder sogar mit denen gesprochen?
Also ja, ich habe Frauen getroffen. Während dieser ganzen Wahl, muss man sagen, waren die Frauen wirklich sehr intensiv dabei. Also beispielsweise, als ich in Pennsylvania unterwegs war, da waren fast alle ehrenamtlichen Helferinnen bei den Demokraten vor allen Dingen Frauen, die da unterwegs waren, an den Haustürwahlkampf gemacht haben, um eben Leute zu überzeugen, entweder für Kamala Harris zu stimmen oder, wenn sie sich schon entschieden hatten, dass sie für Harris stimmen wollen, dann auch wirklich zur Wahl zu gehen. Und da habe ich beispielsweise mit einer Frau gesprochen, die eigentlich immer republikanisch gestimmt hat, also eine dieser Wechselwählerinnen. Es gibt sie tatsächlich. In diesem Fall war das Lea. Ihr Mann ist auch Trump-Anhänger, wird weiter Trump wählen. Aber sie hat gesagt, für sie kommt das überhaupt nicht in Frage.
I'm going to follow my ethics, and that is to not elect a criminal. It's not really that hard of a decision.
Und sie versteht auch gar nicht, warum andere Leute einen verurteilten Straftäter wählen, aber ganz offensichtlich ist das ja so.
Vielen Dank, Julia, für deine Einschätzung aus Washington.
Immer sehr gern.
Also Frauen, die Wählergruppe, auf die diesmal am meisten geschaut wurde, die war eine besondere, aber vielleicht doch nicht die entscheidende.
vielleicht nicht ausschlaggebend. Also die Überlegung war ja bei Kamala Harris und den Demokraten, dass man gezielt auf Frauen setzt, auf das Thema Abtreibung, ein Recht auf Abtreibung, das Menschenrecht auf das Recht am eigenen Körper. Also dass man wirklich diese Themen nochmal in den Vordergrund rückt und damit wirklich mobilisiert, vor allen Dingen eben auch bei Frauen in den Vorstädten. Und jetzt müssen wir schauen, wie das funktioniert hat, was offenbar in vielen Teilen des Landes besser funktioniert hat. Und das ist jetzt nur eine Vermutung erstmal, ist das, was Trump und die Republikaner gemacht haben. Nämlich die haben auf junge Amerikaner ohne College-Abschluss, und das ist keine Wertung, sondern das ist eine Demografie. Das ist eine Gruppe, die deutlich schlechtere Aussichten hat, einen Job wiederzufinden, die deutlich härter getroffen ist von der Deindustrialisierung in den USA in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine Gruppe, die schwieriger wieder Anschluss findet, wenn es wirtschaftlich bergauf geht, sondern häufig gekniffen ist. Und diese Gruppe mobilisiert, die sonst häufig auch gar nicht zur Wahl geht. Also man hat, da man gesehen hat, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, beide Parteien können eigentlich nur die eigenen Anhänger mobilisieren. Dann gibt es noch eine kleine Gruppe von unentschiedenen Wählern, aber die kann man, die sind nicht wahlentscheidend, nur wenn es sehr, sehr knapp ist. Aber offenbar ist es hier gelungen, eine Gruppe zu mobilisieren, die sonst sagt, ich würde gar nicht zur Wahl gehen, ich bleibe lieber zu Hause, ich bleibe auf der Couch. Die Entscheidung ist zwischen kein Kandidat sagt mir zu, ich bleibe lieber auf der Couch. Und den wirklich mit dem Wahlkampf, den er gemacht hat, aus der Seele zu sprechen. Nochmal, wir wissen im Moment noch nicht um 6.42 Uhr, wie es ausgeht.
Ja.
Aber es deutet sich doch darauf hin, dass die Hoffnung, die Kamala Harris und die Demokraten mit der Auswahl der Zielgruppe der Frauen verbunden haben, nicht in der Form sich umsetzen lassen, wie sie das gedacht haben. Und gleichzeitig hat Trump offenbar doch einen richtigen Riecher in dem Punkt gehabt.
Indem er auf die Männer gesetzt
auf
hat.
Auf die Männer, die sonst womöglich gar nicht zur Wahl gehen. Ja. Ich habe noch einen Gedanken, weil wir hier gerade bei Fox die beiden Bilder sehen vom Trump-Headquarter, das ist in Florida.
Ja.
Und wir haben Harris-Headquarter, das ist Howard University, wo die Leute jetzt schon gehen. Also da ist schon Schluss. Und bei Trump, da warten sie offenbar, dass Trump noch kommt. Sie tanzen. Was Trump immer wieder gelingt, ist dieses Lagerfeuer, diesen Lagerfeuermoment zu erzeugen. Und zu sagen, guck mal, hier sind alle so wie ich. Und womöglich hat das auch nochmal eine Rolle gespielt. Und Harris relativ spät im Rennen, weil Biden eben spät ausgestiegen ist, ist, glaube ich, gar nicht in der Lage, das so als Marke oder so zu erzeugen, wenn das die Sehnsucht der Menschen ist. Dann haben die Demokraten womöglich gar keine Antwort darauf.
Wir schalten gleich nochmal in die USA und zwar zu dem Swing State, um den alles geht wahrscheinlich, zu dem Swing State, in den alle schauen, Pennsylvania. Hallo Isabel, hier ist Victoria. Bei mir an meiner Seite ist Thorsten Teichmann. Wir machen hier unsere 11KM Hallo. Watch Party.
Hallo Thorsten.
Guten Tag.
Hi. Isabel, du bist in Pennsylvania, dem vielleicht entscheidendsten Staat bei dieser Wahl. Denn Pennsylvania ist besonders unentschlossen und hat besonders viele Wahlleute, 19 Stück. Die ganze Welt schaut jetzt auf Pennsylvania. Spürst du das vor Ort?
Ja, das ist vor Ort schon zu spüren, weil viele Leute diesen Wahlkampf natürlich in den letzten Wochen auch besonders stark erlebt haben. Also hier haben pro Tag 3 bis 4 Leute an Haustüren geklopft. Die Menschen haben SMS bekommen, Nachrichten, Wahlwerbung nonstop. Also so, dass viele auch schon genervt waren und gesagt haben, es reicht jetzt auch mal. Ich habe mich doch längst entschieden, wen ich wählen möchte. Aber ich habe heute auch mit Leuten gesprochen, die gerade aus dem Wahllokal kamen und gesagt haben, fühlt sich irgendwie gut an, hier die Stimme abzugeben, weil dann weiß man letztendlich auch, die zählt wirklich.
Gibt es eine neue Tendenz vor Ort, kannst du das sagen, in Sachen Zahlen oder Prognosen?
Also zum jetzigen Stand sagt die Nachrichtenagentur AP Associated Press, dass 90% der Stimmen in Pennsylvania ausgezählt sind. Da liegt momentan Donald Trump vorn und zwar mit 51,2% vor Kamala Harris, die da aktuell dann 47,8% hat. Das heißt, momentan sieht's wirklich nicht gut aus für Kamala Harris und die Demokraten, denn Trump hat mit North Carolina und Georgia auch schon 2 der 7 Swing States gewonnen. Wenn er jetzt auch noch Pennsylvania gewinnt, dann gewinnen die Republikaner und Trump insgesamt diese Präsidentschaftswahl.
Ja, 90%, das ist schon relativ weit. Die Staaten zählen ja ganz unterschiedlich aus, auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Weißt du, wann es wohl ein Ergebnis geben wird aus Pennsylvania?
Ja, in den letzten Tagen hieß es immer wieder, das könnte hier durchaus länger dauern, denn die Briefwahlstimmen, die dürfen, das ist eben so die Regelung in Pennsylvania, die ist ja hier von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, die dürfen in Pennsylvania oder durften erst mit Beginn dieses Wahltags bearbeitet werden. Und da hat die Erfahrung von vor 4 Jahren gezeigt, das kann eben recht lange dauern. Die Wahlbehörden waren hier aber sehr zuversichtlich und haben gesagt, ja, wir haben dazugelernt, wir haben uns neue Maschinen angeschafft. Wir sind inzwischen erfahrener und haben ja immer wieder die Leute motiviert und gesagt, es wird diesmal nicht ganz so lange dauern. Vor 4 Jahren hatten wir das Wahlergebnis ja dann erst am Samstag. Mhm. Aktuell, wenn wir auf diese 90% der ausgezählten Stimmen schauen, scheint es tatsächlich zu stimmen, dass eben das Auszählen in diesem Jahr etwas schneller geht.
Okay, also irgendwas zwischen jetzt gleich und Samstag, oder gibt es da schon eine nähere Schätzung?
Ich fürchte, viel konkreter kann ich es momentan noch nicht machen. Ich gehe davon aus, dass es in Pennsylvania nicht bis Samstag dauern wird. Also ich habe mich hier in den letzten Tagen auch mit vielen Demokraten unterhalten rund um die Stadt Allentown im Lehigh Valley. Das ist eigentlich auch so eine Region, auf die man bei dieser Wahl ganz besonders geschaut hat, weil da immer so ein kleiner Mikrokosmos zu sein scheint in Bezug darauf, wie am Ende das Wahlergebnis tatsächlich ausfällt. Die waren eigentlich sehr euphorisch und hatten den Eindruck, ja, das läuft gut für Kamala Harris und für die Demokraten. Wir haben so viel Arbeit hier reingesteckt in diesen Wahlkampf. Wir haben an so viele Haustüren geklopft. Da war also eigentlich eher großer Optimismus zu spüren, natürlich auch Nervosität und auch Erschöpfung, weil es einfach anstrengend ist, in der Freizeit neben vielen Jobs, die die Leute natürlich auch noch haben, immer noch unterwegs zu sein im ganzen Bundesstaat. So, aber da war die Stimmung insgesamt eher gut.
Okay, und jetzt, weißt du, ob sich das heute Abend schon geändert hat? Zum Beispiel auch Kamala Harris Anhänger in Washington bei der Wahlparty waren ja erst guter Dinge und dann ist die Stimmung anscheinend schon ziemlich gekippt jetzt, wo die Republikaner vorne liegen.
Ja, so wie ich das von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gehört habe, wurde in Washington da an der Howard University ja erst noch getanzt. Da ist ein Gospelchor der Universität aufgetreten. DJs haben aufgelegt und jetzt hieß es gerade, wenn ich das hier richtig verfolgt habe, dass Kamala Harris heute Abend oder heute Nacht, muss man ja vielmehr sagen, dort kein Statement mehr abgeben wird, sondern dann eben erst am nächsten Tag. Das klingt so ein bisschen nach Resignation und nach eher schlechterer Stimmung und auch danach, als wenn aus der großen Wahlparty dort momentan dann doch eher eine traurige Veranstaltung geworden ist.
Okay, das heißt, die Augen bleiben weiter auf Pennsylvania gerichtet und auf dich, Isabel. Weiterhin gutes Durchhalten. Vielen Dank dir. Jetzt ist es 7:45, also nochmal später. Wie sieht's aus mit Pennsylvania?
Ja, Pennsylvania, bei Fox haben wir es gesehen. Die Leute sind ja heimgegangen bei Kamala Harris, ne? Auf dem Bildschirm. So, jetzt weiß ich auch warum. Die haben nämlich gesagt, die kommt heute nicht mehr. Also sie kommt auf ihre eigene Wahlparty nicht mehr. Und ein Sprecher ist vor die Anhänger getreten und hat gesagt, also es muss alles noch ausgezählt werden. Jeder Staat ist wichtig. Wir bekommen heute kein Ergebnis und deswegen kann Kamala erst morgen wieder zu ihnen sprechen. Und dann ist gleichzeitig passiert, ist noch nicht offiziell, aber Fox News sagt, Pennsylvania geht an Trump. Und ich glaube, damit ist für Harris und die Demokraten klar, es gibt keinen eindeutigen Weg mehr zu dieser Präsidentschaft.
Ja, Fox, der Nachrichtensender der Republikaner nahe, hat jetzt gesagt, Donald Trump gewinnt Pennsylvania. Aber das sagen die anderen Nachrichtensender und Agenturen noch nicht.
7.46 Uhr, also um die Zeit sagt das im Moment noch keiner. Aber es gibt eben eine Tendenz. Und ich habe doch erzählt, dass Fox vor 4 Jahren als erster Arizona klargemacht hat und gesagt hat, geht an Biden. Insofern halte ich das jetzt für eine Tendenz, die auch belastbar wäre. So gehen wir, glaube ich, aus dem Abend erstmal raus mit einer Tendenz, die ich glaube, aber sich verfestigen wird.
Okay.
Is this a call, ladies and gentlemen? We are now projecting that Donald J. Trump will win the state of Pennsylvania. Former President Donald J. Trump will win the state of Pennsylvania, and thereby he is on his way to becoming the 47th President of the United States.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th President and your 45th President. And to every citizen, I will fight for you, for your family. And your future, every single day I will be fighting for you.
Thorsten, vielen lieben Dank dir.
Sehr gerne. Riesenwahlparty, hat großen Spaß gemacht.
Das war das 11KM Wahlnachtsspezial mit BR24-Chef Thorsten Teichmann, der selbst lange als Korrespondent in Washington war. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt über das, was jetzt in den USA passiert und wie es weitergeht, dann könnt ihr das jederzeit auf BR24, auf NDR Info und natürlich auch bei der Tagesschau im Fernsehen, online und in den Kanälen der Tagesschau auf Social Media. Und noch ein Tipp zum Weiterhören. Wenn ihr mehr Einschätzungen und Analysen hören wollt, dann empfehle ich euch Amerika, wir müssen reden. Der Podcast mit Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seiner Frau, der US-amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon, wird euch gegen Abend in einer Sonderfolge informieren. Amerika, wir müssen reden, findet ihr, wie auch 11KM, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gemeinsam mit mir haben sich dieses Mal die Nacht um die Ohren geschlagen. Die Folgenautoren Moritz Ferle und Sebastian Schwarzenböck. Geplant, koordiniert und mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Eva Erhardt hat an den O-Tönen gearbeitet. Im Schnitt und in der Produktion waren Laura Picerno, Fabian Zweck und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder und dann schauen wir auf die Situation der Menschen im Gazastreifen. Bis dann. Ciao.